Am Freitag zum Mittag stehe ich bei mir in der Küche im Pfarrhaus. Ich rüste Kartoffeln und Kürbis für eine feine Suppe. Und während es in der Pfanne kocht, schmecke ich dann, wie die feinen Aromen vom frischen Gemüse die ganze Küche erfüllen. Das Wasser im Mund läuft richtig zusammen. Und wie habe ich Freude, wo mir die Suppe gelingt und ich Löffel für Löffel einfach nur geniessen kann. Und als ich den letzten Löffel genommen habe, hocke ich am Tisch und ein Gebet sprudelt aus mir raus. Herr, Vater im Himmel, ich danke dir für die feine Suppe. Du hast mir auch Freude gemacht damit. Und in Gedanken weiss ich zwar, dass ich gekocht habe, aber das Gemüse nicht aus meiner Hand kommt. Dieser Gedanke, das Bewusstsein, dass Nahrungsmittel, Gemüse, Früchte, Milchprodukte, Fleisch, ein Geschenk, eine Gabe an uns Menschen sein. Mal ehrlich, wie manchmal ist uns das bewusst beim Kochen? Wie manchmal ist uns das bewusst, wenn wir am Tisch hocken und essen? Die Bauern unter uns haben da vielleicht noch einen anderen Bezug dazu. Denn durch das Jahr durch sind sie beschäftigt. Mit Boden parat machen, auflockern, säen, ernten, hoffen auf Regen und Sonne. Der Schöpfer der Nahrungsmittel, unser Herr im Himmel, ist uns durch das ganz nach. Er versteckt sich nicht in seinem Himmelreich. Er ist uns Tag für Tag ganz nach. Denn nämlich, wenn wir all die Nahrungsmittel sehen, und in uns aufnehmen. Ein Geschenk an uns. Wie leicht wir das vergessen. Uns nicht bewusst sein, dass es ein Geschenk ist von ihm an uns. Das ist ein Mangel von uns Menschen. Gewiss sind sich frühere Generationen dem mehr bewusst gewesen. Gerade in der Zeit während und zwischen den beiden Weltkriegen. Der Widersacher aber, der alles durcheinander bringen will. Der Teufel ist schon gäng um die Menschheit herumgeschlichen und hat probiert, diesen Gedanken, das Bewusstsein zu stellen. Es gibt einen Hinweis in der Heiligen Schrift. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Sucht, wen oder was er verschlingen kann. Steht im 1. Petrus 5,8. Und damit ist auch die Wahrheit gemeint. Wahre Gedanken, die er uns aus unseren Gedanken und unseren Herzen stellen will. Seid nüchtern, wacht. Wir sind aufgerufen von Gott, zu wachen, dass die Wahrheit aus unseren Gedanken und Herzen nicht gestohlen wird. Aber Gott lässt uns dabei nicht alleine. Nein, er hilft uns. Er gibt Hilfestellungen. Das hat er schon im Alten Testament gemacht. Hilf, dass wir nicht vergessen. Nicht vergessen, wer uns versorgt. Und wenn wir jetzt in die Mosebücher gehen, da ist ein Volk. Ein Volk, das sein Glauben an Gott heicht, ihm vertraut, mit ihm unterwegs ist. Sie sind unterwegs mit Gott und sie sind darauf angewiesen, dass er sie versorgt. Wie manchmal hat Gott das Volk geführt, auch aus der Sklaverei heraus von Ägypten. Er hat sie in die Wüste geführt, auf einen Weg. Und wie können wir nachlesen in diesen Geschichten, wie Gott sie nicht alleine gelassen hat. Da sehen wir sie, die Männer und Frauen und Kinder. Sie leben dann zumal als Nomaden in der Wüste, in einfachen Hütten, in Zelten, wo sie gern wieder aufstellen, für Wochen, für Monate, und wieder abbrechen, damit sie weiterziehen können. Wie hat in dieser sandigen Wildnis das Volk überleben können? Ein ganzes Volk. Sicher mögen sich einige von uns an diese Geschichten besinnen. An die Geschichten vom Manna. Von dieser Nahrung, die vom Himmel oben nachher ist, rausgenährt hat. Und wie hat Gott das Volk immer wieder an Quellen geführt? Mitten in der Wüste in. Hat aus dem Nichts raus Wasser aus dem Felsen sprudeln. Das ist ein Prinzip, ein göttliches Prinzip. Wer die Führung von Gott annimmt, wird auch von Gott versorgt. Und jetzt kann man denken, dass das Volk nach dieser wunderbaren Versorgung das doch nie mehr vergessen hat. Aber Gott kennt uns Menschen. Und er weiss, dass unser Widersacher uns die guten Erlebnisse mit Gott immer wieder aus dem Gedächtnis stellen will. Und darum hat er eine Hilfe gegeben. Als das Volk da schlussendlich aus der Wüste raus in ein Land kam, das von Milch und Honig nur so überflossen ist, war die Gefahr gross, dass sie ihren Versorger anfangen vergessen. Und so hat Gott geredet. Ich lese es auf Berndeutsch aus dem 3. Mose 23. Am 15. Tag vom 7. Monat, nach dem jüdischen Kalender, der Oktober, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr 7 Tage lang das Laubhüttenfest feiern, zu meiner Ehre. Feiert 7 Tage lang ein fröhliches Fest für mich, euer Herr, euer Gott. Jedes Jahr sollt ihr im 7. Monat eine Woche lang feiern. Während der Festwoche sollt ihr wieder in Laubhütten wohnen. So behalten eure Nachkommen im Gedächtnis, dass ich, der Herr, euch in Laubhütten wohnen lasse, wo ich euch aus Ägypten herausgeführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Das Volk soll also jedes Jahr, immer nach der Ernte, wieder die einfachen Hütten aufbauen, die sie dann zumal gebaut haben während der Wüstenzeit. Sie sollen drinnen leben. Und sie sollen sich daran besinnen, dass sie dann zumal während der Wüstenzeit keine Ernte können einbringen. Nein, sie waren ganz und gar von Gott, ihrem Schöpfer, abhängig. Die provisorischen Hütten waren gebaut unter freiem Himmel. Das Dach aus Äst, Zweig, Laub und was man eben gefunden hat. Und wir haben im Volk Israel Sukkot gesagt. Sukkot, Hütten. Gerade kürzlich, vom 13. bis zum 20. Oktober, ist das Fest in Israel wieder gefeiert worden. Heute noch. Und bis heute sagt man ihm Sukkot. Wir übersetzen es seit dem Luther mit Laubhüttenfest. Hier sehen wir ein Foto, wo eine Familie in ihrem Garten so eine Hütte wieder aufgestellt hat, um 7 Tage drinnen zu leben. Jede Hütte sieht ein bisschen anders aus. Man nimmt eben gerade, was man zur Verfügung hat. Oftmals auch wieder Palmen und Äste für das Dach und ringsherum Stoffbahnen oder Karton oder Holz oder was man eben gerade hat. Also das Volk feiert heute noch das Laubhüttenfest. Es ist das Erntedankfest. Und viele Geschäfte sind während dieser Zeit zu. Oder weniger geöffnet als sonst. Was kann verschoben werden, wird verschoben. Die Kinder haben schulfrei. Und an vielen Orten im ganzen Land herrscht Volksstimmung. Auch jetzt, mitten in den Auseinandersetzungen mit den Palästinensern. Gerade während diesen glücklichen Festtagen soll man dankbar sein gegenüber dem Schöpfer. Die Leute müssen sich in dieser Woche auch gegenseitig daran erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, versorgt zu werden. Und diese Hütten sind auch ein Zeichen, sich nicht zu fest in Sicherheit zu wiegen, sich nicht auf die Stabilität der eigenen Häuser zu verlassen, sondern auf Gott. Gott rüttelt die Leute in diesen Hütten in dieser Woche auf, auch an die zu denken, die nicht die Sicherheit haben von irgendeinen warmen Häusern, von einem regelmässigen, sicheren Einkommen. An die Nächsten zu denken, ihm in der Not beizustehen, ist ganz ein wichtiger Aspekt von diesem Fest. Gott sagt das ganz klar im Weiteren. Es steht da, das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage. Du sollst fröhlich sein an deinem Fest. Du, auch dein Sohn, auch deine Tochter, auch dein Knecht und deine Magd, auch der Fremd, auch die Waisen und die Witwen, alle, die in deiner Stadt sind. Das Laubhüttenfest bewahrt vor Hochmut im Angesicht vom Wohlstand. Alle, die in deiner Stadt, in deinem Dorf leben, sollen sich freuen. Und darum hier der Auftrag. Hilf deinem Nächsten, damit auch er sich freuen kann. Damit auch er Danke sagen kann. Und hier kommt jetzt der Bezug zu dieser Lesung, die ich vorhin hatte, aus dem Johannes 5, die Verse 1 bis 9. Es ist so genial. Der Johannes berichtet, wir haben es gehört, jetzt sind wir im Neuen Testament. Jesus ist zu einem Fest nach Jerusalem gekommen. Und jetzt kann ich sagen, er ist zum Laubhüttenfest angereist. Und er hat gewiss gefeiert, wie alle zusammen. Ist fröhlich gewesen, wie alle zusammen. Und dann ist er noch an einem speziellen Ort während diesen 7 Tagen. Er hat nämlich diesen Ort besucht, unterhalb vom Tempelberg. Dort hat es 2 grosse Teiche gehabt. Es waren wie 2 grosse Becken, die in Felsen eingekommen wurden. Das Ganze war ein bisschen kleiner als ein heutiges Fußballfeld. Die 2 Teiche waren voneinander getrennt durch eine dicke Mauer. Und ringsum um die 2 Teiche sind Hallen gebaut worden. Gestützt von Säulen, Säulenhallen. Diesem Ort hat man Bethesda gesagt. Was war es für ein Ort? Ein Ort für die Kranken. In diese Hallen sind alle die Menschen gekommen, die sich nach Heilung gesehnt, Heilung von ihrer Krankheit. Und warum sind sie dort her? Die 2 Teiche waren dafür bekannt, dass sie heilendes Wasser haben. An dem hat etwas müssen sein, sonst wären die Leute nicht Tage, Monate, Jahre in diesen Hallen geblieben, in Hoffnung, geheilt zu werden. Scheinbar hat das Wasser aber immer nur dann gewirkt, wenn es anfing zu sprudeln. Man nimmt an, dass es wegen der unterirdischen, natürlichen Quellen war, dass von Zeit zu Zeit das Wasser anfing zu sprudeln, weil Frischwasser ist dazugekommen. Und wer sich mit dem Frischwasser konnte waschen, hat Heilung erlebt. So auch der Bericht der Bibel. Später hat man dann in diesen Bericht der Bibel eiche, noch drei eiche geschrieben, dass es ein Engel Gottes sei, die das Wasser jeweils angerührt haben, so dass es sprudeln. Wenn der Nachtrag ist reingeschrieben wurde, weiss man nicht genau. Das kann aber eine Erklärung sein. Sicher ist, dass es ein Ort vor Heilung war. Und jetzt kommt Jesus während dem Laubhüttenfest an den Ort Bethesda. Und wieder einmal mehr erkennen wir, wer der Jesus ist. Er war nicht einfach ein Prophet, nicht einfach ein guter Mann, sondern Sohn Gottes. Als Sohn Gottes hat er um die tiefste Bedeutung von diesem Laubhüttenfest gewusst. Er selber hat es im Herzen gedreht. Und er zeigt uns und seinem Volk die wahre Bedeutung. Dass Gott versorgt, wer sich ihm anvertraut. Wenn er uns Aufgaben und Wege gibt, er uns begleitet. Und als Kinder Gottes, wo wir zu seiner heiligen Familie dürfen gehören, ist es an uns, es ihm gleich zu tun. Nämlich barmherzig zu sein, ebenso zu begleiten, zu helfen, zu befähigen, wer es nötig hat, rings um uns herum. Bethesda heisst Haus der Barmherzigkeit. Verstehen wir, das ist das Herz von Gott. Er will unseren Dank am Ende Dankfest. Und aber er sehnt sich danach, dass wir auch unseren Nächsten helfen. Dass auch sie feiern können. Dass auch sie danken können. Wie oft haben wir vielleicht manchmal Gedanken über Menschen in unserem Dorf, in unserer Verwandtschaft, in unserem Freundeskreis und denken vielleicht, warum ist der oder die nicht mehr dankbar? Wieso kommen sie nicht mal vor Gott und danken für alles, was sie haben? Für die Gesundheit, für die Versorgung, für die Familie, für die Arbeitsstelle. Warum helfen wir ihnen nicht, dass sie mit dem anfangen können? Vielleicht brauchten sie Hilfe, damit sie überhaupt sehen, für was sie danken können. Vielleicht brauchten sie Hilfe, Gott lernen zu kennen, als einen liebenden Gott, einen Gott, der versorgt. Gott hat uns auf einen Planet gestellt, der grün ist, der Früchte trägt. Er hat uns Menschen auch sagen, vermehrt euch, seid fruchtbar und uns auf irgendeinen Planet stellen. Jesus kommt in die Hallen rein und sieht auf einen Blick den Mann, der schon seit 38 Jahren leidet. Und er sagt, stand auf, nimm dein Mätteli und gang deinen Weg. Jesus gibt einen Befehl, und scheicht heilig. Er gibt den Befehl, stand auf und gang und gibt Befähigung dazu. Gott hat uns auf den Planet gestellt, gibt den Befehl, mehret euch, seid fruchtbar und gibt uns Versorgung, eine fruchtbare Erde. Und wo auch immer Gott einen Befehl, einen Auftrag gibt, scheicht er uns auch die Befähigung und die Versorgung für den Auftrag. Und wir? Wir sagen oder denken vielleicht viel mehr, manchmal über unseren Nächsten, das sollte doch, der müsste doch, wieso tut er nicht? Und sind wir ihm eine Hilfe dabei? Lange Zeit haben Theologieprofessoren nicht daran geglaubt, dass diese Geschichte, die Heilung von Jesus an diesen Teichen, so passiert sein könnte. 1856 hat ein Team von französischen Archäologen einen grossen Teil davon freilegen. Der zweite Teil wurde 1931 ausgegraben, in 25 Meter Tiefe, ist die ganze Anlage so vorgekommen, wie sie die Bibel beschrieben hat. Wo auch immer wir dran sind, in unserem Leben. Vielleicht gehen wir durch ein dunkles Tal, so auch das Volk während der Zeit vor der Wüste. Gott ist noch der gleiche. Die Kraft von Gottes Wort ist ungebrochen. Das hat Jesus bewiesen bei dieser Heilung. Stand auf und gang deinen Weg. Und der Mann ist befähigt worden, um das zu tun. Und so ist es heute. Lass uns Gottes Verheißungen in uns hin aufsaugen. Und damit auch diese Verheißung, und mit dem schließe ich. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige, was ihr braucht, dazugegeben. Matthäus 6,33. Unser Versorger. Amen.